Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind. Tod durch Verdursten, durch Hunger, Krankheit oder durch saudische oder iranische Bomben. Im Jemen sterben seit 4,5 Jahren vor allem Zivilisten im Krieg zwischen Houthis und Militärkoalitionen. Ob ein Ende dieses Konfliktes in Sicht ist und welche Rolle die Regionalmächte Saudi-Arabien und Iran dabei spielen, das besprechen wir gleich. Außerdem blicken wir nach Ägypten. Da geht das Regime nach den Protesten vor 3 Monaten mit aller Härte gegen Oppositionelle vor. Und es geht nach Japan, wo abgelehnte Asylbewerber nicht ausnahmsweise in Abschiebehaft landen, sondern so gut wie immer und dann jahrelang. UN-Generalsekretär Antonio Guterres ist nicht unbedingt für sprachliche Superlative und Übertreibungen bekannt. Wenn er die Situation im Jemen als schlimmste humanitäre Krise der Welt bezeichnet, dann heißt das schon was. Weitgehend unbeachtet vom Rest der Welt sterben dort täglich Menschen, vor allem Kinder, an den direkten und indirekten Folgen des Bürgerkrieges. Ein Krieg, der mehr und mehr ja auch zu einem Stellvertreterkrieg zwischen Iran und Saudi-Arabien geworden ist. Über 200.000 Menschen sind seit Beginn der Krise vor 4,5 Jahren ums Leben gekommen und die Hälfte der Bevölkerung ist nach Angaben der Vereinten Nationen in akuter Not. Marie-Christine Heinze leitet das Center for Plight Research in Partnership with the Orient und ist ausgewiesene Jemen-Kennerin. Frau Heinze, 14 der 28 Millionen Menschen leben in akuter Not. Was heißt das genau?
Das heißt ganz konkret, dass diese Menschen nicht mehr die Mittel haben, um die auf den Märkten durchaus vorhandenen Lebensmittel zu kaufen. Also diese humanitäre Lage, die wir im Augenblick haben, ist nicht unbedingt dadurch bedingt, dass es überhaupt keine Lebensmittel zu kaufen gibt, sondern sie ist dadurch bedingt, dass viele Menschen ihre Jobs verloren haben seit Beginn des Krieges, dass die Wirtschaft oder auch die Landwirtschaft zusammengebrochen sind und es deswegen kaum noch Einkünfte gibt und wir gleichzeitig auf der anderen Seite eine hohe Inflation der Währung haben, steigende Preise der Lebensmittel auf den Märkten. Und das führt dazu, dass ein Großteil der Bevölkerung einfach nicht dazu in der Lage ist, sich selbst zu versorgen.
Zu den Opfern dieses Krieges gehören vor allem Kinder. 140.000 Kinder unter 5 Jahren sind gestorben, laut einer Studie der Universität Denver. Warum sind es vor allem Kinder, die unter dieser Krise zu leiden haben?
Gut, junge Kinder sind natürlich erst einmal gesundheitlich generell anfälliger. Sie werden dann oftmals schon im Mutterleib nicht richtig versorgt, wenn auch die Mutter hungern muss. Und gerade in den ersten Jahren sind natürlich eine gute Ernährung essentiell für kleine Kinder. Sauberes Wasser zum Trinken natürlich ebenso. Und wir haben dann auch noch das Problem, dass mit dem Krieg auch die Gesundheitsversorgung im Jemen zusammengebrochen ist. Das heißt, viele Krankenhäuser sind gar nicht mehr funktionsfähig oder das Personal gibt es nicht mehr, weil auch seit 3 Jahren keine Gehälter mehr gezahlt werden oder nur noch stückweise und viele Medikamente nicht ins Land kommen. Gleichzeitig ist die Wasserversorgung nicht mehr das, was sie einmal war. Das heißt, viele Menschen müssen dreckiges oder unabgekochtes Wasser trinken und das alles zusammen, diese gesamten Faktoren, wirken sich ganz besonders natürlich auf kleine Kinder aus, aber natürlich nicht nur auf sie, sondern auch auf den Rest der Bevölkerung.
Frau Heinze, lassen Sie uns über die Kriegsparteien sprechen. Auf der einen Seite Saudi-Arabien, das die Militärkoalition anführt. Auf der anderen Seite der Iran, der die Houthi-Rebellen unterstützt. Gibt es einen Hauptschuldigen dieser humanitären Katastrophe momentan?
Ich denke, dass beide Seiten, also auf der einen Seite die Houthi-Rebellen, auf der anderen Seite die international anerkannte Regierung mitverantwortlich sind für diese humanitäre Lage im Augenblick, denn sie beide haben ihre Kriegsbemühungen nicht nur auf eine politische Ebene oder eine tatsächlich vor Ort ausgetragene, mit Waffen ausgetragene Ebene getragen, sondern auch auf eine ökonomische. Das heißt, Maßnahmen, die beide Seiten ergriffen haben und immer noch ergreifen, haben dazu geführt, dass es zu dieser Inflation gekommen ist, dass die Preise für Lebensmittel so gestiegen sind und dass viele Menschen einfach nicht mehr das Geld haben, um sich Lebensmittel zu kaufen. Das heißt, ich würde sagen, dass beide Seiten dafür verantwortlich sind.
Wie würden Sie die militärische Situation momentan beschreiben?
Ich würde sagen, dass sie mehr oder weniger stagniert an den Fronten. Das heißt, wir haben da schon seit längerer Zeit keine wirklichen Gewinne auf beiden Seiten. Wir können sagen, dass durch die Bemühungen Saudi-Arabiens, vor allem in den letzten Monaten, zu Gesprächen mit den Houthis zu kommen, hier Gespräche zu führen, vor allem um eine Sicherung der Grenze zu Saudi-Arabien, es dazu gekommen ist, dass wir weniger Luftangriffe auf den Jemen beobachten können. Die geringsten seit Beginn des Konfliktes haben wir jetzt im November gesehen. Das heißt, hier ist es durchaus zu einem Rückgang der Auseinandersetzungen gekommen, zumindest was die Luftschläge betrifft. Auch die Houthis haben mehr oder weniger ihre Angriffe über die Grenze hinweg nach Saudi-Arabien eingestellt.
Momentan gibt es Vermittlungsgespräche im Oman. Sehen Sie da eine Lösung? Wie laufen diese Gespräche?
Also sehr viel wissen wir nicht im Detail über diese Gespräche, aber wir wissen, dass Saudi-Arabien schon das Ziel hat, im Laufe des nächsten Jahres möglichst zu einem sozusagen am Ende des Jemen-Konfliktes zu kommen, diesen Konflikt zumindest für Saudi-Arabien selbst einzudämmen, seine eigene Rolle dort zu reduzieren. Da gibt es Bemühungen nun von Saudi-Arabien, Gespräche mit den Houthi-Rebellen zu führen, hier zu einer Lösung zu kommen, die sich vor allem aber erst einmal auf eine Lösung des Konfliktes zwischen den Houthi-Rebellen und Saudi-Arabien konzentrieren. Das heißt, hier geht es vor allem um eine Sicherung der Grenze zwischen dem Jemen und Saudi-Arabien und einem Halt der Angriffe der Houthi-Rebellen auf saudi-arabisches Territorium und natürlich auf der anderen Seite einem Halt der Luftangriffe von Saudi-Arabien aus auf das Territorium der Houthi-Rebellen und eine Öffnung des Flughafens von Sanaa. Darüber hinaus haben diese Gespräche letzten Endes keine Implikationen für den Bürgerkrieg im Jemen. Das heißt, diese Gespräche laufen zwischen Saudi-Arabien und den Houthi-Rebellen. Die international anerkannte Regierung des Jemen ist in diese Gespräche nicht involviert. Und das heißt, diese Gespräche haben nur begrenztes Potenzial, tatsächlich den Konflikt als solchen einzudämmen.
Sie leiten zurzeit mehrere Austauschprojekte mit der Universität in Sanaa. Wie muss man sich diesen Austausch vorstellen?
Wir können selber nicht in den Jemen reisen, aufgrund der Sicherheitslage dort. Unsere jemenitischen Kollegen können leider nicht nach Deutschland reisen, da es unglaublich schwierig ist, für Jemeniten Visa nach Deutschland zu kriegen. Und das heißt, wir treffen uns dann in Amman, in Jordanien, wo im Augenblick ein Großteil aller Workshops, Konferenzen oder Treffen mit Jemeniten stattfinden. Und unsere Kollegen aus Sanaa können dann natürlich nicht über Sanaa ausreisen, da der Flughafen dort ja seit 2015 geschlossen ist. Das heißt, sie müssen dann in andere Landesteile mit dem Auto reisen. Das sind dann oftmals Reisen zwischen 10 und 15 Stunden, je nachdem, wohin man, zu welchem Flughafen man reist. Und von dort aus fliegen sie dann nach Amman, wo wir uns dann treffen können.
In einem Projekt geht es um den Wiederaufbau. Inwieweit kann man da jetzt schon dran denken, darüber nachdenken? Also wie weit ist man von einem Wiederaufbau momentan entfernt?
Also wir sind in bestimmten Landesteilen eigentlich mittendrin in einem Wiederaufbau. Das ist ja das Absurde letzten Endes oder eigentlich das, was man oftmals hat in solchen Konflikten, dass bestimmte Landesteile, und das ist auch im Jemen der Fall, gar keinen Konflikt gesehen haben. Manche Landesteile sind in einer Post-Konflikt-Phase, also in einer Phase nach einem Konflikt. Da haben sich die Fronten so verschoben, dass wir dort schon wieder in den Wiederaufbau gehen können, während andere Landesteile halt mitten in einem Konflikt stecken. Und in unserem Projekt, wo wir jemenitische Experten aus Entwicklung und Wirtschaft, die jahrzehntelange Expertise haben, zusammenbringen, um sozusagen ihre Stimme im nationalen und internationalen Diskurs Gehör zu verschaffen. Wir versuchen auch auf diese Gegenden zu blicken, wo Wiederaufbau jetzt schon stattfinden kann und dann Empfehlungen zu erarbeiten, was kann dort passieren, was dann auch wirklich nachhaltig ist, wo Gelder vernünftig investiert werden und wo wir dann aber auch gucken können, dass vor allem staatliche Strukturen nicht komplett zusammenbrechen, sondern so aufrechterhalten werden, dass sie dann auch für einen wirklichen Friedensprozess, eine Wiederaufbauphase für das gesamte Land dann wirken können.
Wagen Sie eine Prognose, ob dieser Konflikt möglicherweise im Jahr 2020 beendet sein könnte?
Also wir haben natürlich große Hoffnung, dass es zu Friedensgesprächen 2020 kommen wird. So wirklich sehe ich das nicht auf beiden Seiten, dass es da schon eine große Bereitschaft für gibt, auch wenn beide Seiten das immer wieder behaupten. Aber so wirklich eine Bereitschaft scheint noch nicht da zu sein. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass sie zustande kommen. Aber selbst wenn diese Gespräche zustande kommen und selbst wenn wir einen Friedensvertrag sehen, heißt das noch lange nicht, dass es dann wirklich zu Frieden und Stabilität direkt auf im Jemen kommen wird. Denn viele Akteure, die jetzt in diesen Konflikt eingebunden sind und die sich jetzt an den Kampfhandlungen beteiligen, werden nicht mit am Verhandlungstisch sitzen. Und diese dann einzubinden in eine Befriedungsphase nach einem Friedensabkommen, in eine Stabilisierungsphase, das wird die große Herausforderung sein.
Sagt die Soziologin Marie-Christine Heinze, die schon am Wiederaufbau im Jemen mitwirkt, auch wenn der Krieg dort lange nicht vorbei ist. Ägypten war auch unter Mubarak und dem Muslimbruder Mursi kein Hort von Demokratie und Bürgerrechten. Doch nie war es so gefährlich wie jetzt unter Präsident al-Mursi, das Regime offen zu kritisieren. Der General und seine Regierung herrschen über Ägypten mit aller Härte. Und seit der Verfassungsreform im Frühjahr ist das Land nicht nur faktisch, sondern im Grunde auch auf dem Papier eine Art Militärdiktatur. Als ISIS macht, ist zementiert, er kann bis 2030 durchregieren. Oppositionelle werden heute als Terroristen diffamiert, inhaftiert und in den Gefängnissen nicht selten auch misshandelt. Das Regime selbst zeichnet natürlich ein ganz anderes Bild von den Haftbedingungen in ägyptischen Gefängnissen, wie Björn Blaschke erfahren hat.
Gott sei Dank, sie behandeln uns gut. Das sagt ein Gefängnisinsasse auf die Frage eines Parlamentariers, ob alles in Ordnung ist. Kurz nachdem die ägyptische Führung erneut bei der UNO wegen Menschenrechtsfragen in die Kritik geraten war, öffnete das Innenministerium im November 2 Gefängnisse für Besuchergruppen. So wurden auch 2-3 Dutzend Parlamentarier, Ministerialbeamte und Journalisten zu einem Rundgang durch die JVA Burj al Arab in Alexandria geführt. Eskortiert von 4-5 Dutzend Polizisten in Zivil oder Uniform, bekamen die Besucher eine vorzeigbare Gefängniswerkstatt präsentiert, Küche und Esssaal, Sportanlagen, eine Zelle und die Krankenstation. Und die Besucher durften, umringt von Sicherheitskräften, mit Häftlingen sprechen. Auf die Frage des Parlamentariers, ob es ihm an irgendetwas fehle, zeigte sich dieser Insasse zufrieden.
Nein, seien Sie beruhigt. Medizinische Behandlung, Essen und Trinken und alles andere bekommen wir. Ich schwöre bei Gott, dass hier alles in Ordnung ist, wirklich.
Nicht auf dem Besuchsplan standen Gespräche mit politischen Gefangenen. Und das, obwohl internationale und ägyptische Menschenrechtsorganisationen gerade deren Haftbedingungen anprangern. Haftbedingungen von Islamisten wie liberalen Aktivisten, Journalisten oder Hochschullehrern, kritischen Frauen und Männern wie Ziad al-Alami. Der 39-Jährige ist Mitbegründer der ägyptischen Sozialdemokratischen Partei und ehemaliger Parlamentarier. Vor einem halben Jahr wurde er verhaftet, seither sitzt er in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen ihn erhoben, sagt Ikram, Ziad al-Alamis 63-jährige Mutter.
Ziad wurde am Tag seiner Verhaftung vorgeworfen, dass er die Ziele einer Terrororganisation verbreite. Daraufhin hat er gefragt, welche Terrororganisation? Welche Ziele habe ich verbreitet und wie sieht meine Beteiligung da aus? Niemand hat ihm bis heute eine Antwort darauf gegeben. Zudem werfen sie ihm vor, dass er falsche Nachrichten verbreitet habe.
Ziad leidet an einer chronischen Krankheit, die zu Herzrhythmusstörungen oder Atemnot führen kann. Der Krankheitsverlauf erfordert eine besondere Behandlung, die, laut seiner Mutter, Ziad nicht gewährt wird. Das sei ein Verstoß gegen die Menschenrechtscharta, sagen zahlreiche Vertreter von Nichtregierungsorganisationen und auch Aida Seif Daula in Kairo. Sie ist Mitbegründerin des Nadim-Zentrums für die Rehabilitierung von Opfern von Folter und Gewalt.
Ich betrachte das als schwere Misshandlung. Und Misshandlung, unmenschliche und erniedrigende Behandlung und Folter sind Verstöße gegen eine UN-Konvention, die Ägypten ratifiziert hat.
Folter oder Misshandlung von Gefangenen gebe es in Ägypten nur in Einzelfällen, seien Ausnahmen, sagen Vertreter der Behörden. Aida Seif Daula widerspricht dem. Die Psychotherapeutin arbeitet in Kairo für das Nadim-Zentrum für Opfer von Gewalt und Folter. Das Zentrum hat jetzt, zum Internationalen Tag der Menschenrechte, den französisch-deutschen Menschenrechtspreis erhalten.
There are thousands of people who can
Es gibt tausende Menschen, die mit ihren Körpern und durch ihre eigenen Erfahrungen bezeugen können, dass die Behördenvertreter Lügner sind. Es ist eine systematische Politik und dem Regime fehlt der politische Wille, dem ein Ende zu setzen, weil das Regime entschieden hat, durch Terror zu regieren.
Präsident Abdel Fattah al-Sisi und seine Regierung herrschen über Ägypten mit aller Härte. Nie sei die Menschenrechtssituation in Ägypten so schlecht gewesen wie unter seiner Führung, sagt Aida Saifa Daula vom Nadim-Zentrum. Dessen psychotherapeutische Klinik wurde 2017 von den ägyptischen Behörden geschlossen, angeblich weil die Lizenz fehlte. Gegen Aida Saifa Daula wurde ein Ausreiseverbot verhängt.
Ich mache seit den späten 80er Jahren Menschenrechtsarbeit. Wir haben unsere Organisation 1993 gegründet und jede Art von Menschenrechtsverstößen gesehen und verschiedene Überlebende. Aber nie ist so viel passiert wie jetzt. In dieser Situation gibt es niemanden, der sicher ist. Sie verhaften Leute zu Hause, auf der Straße. Die Polizei ist schonungslos und genießt Straffreiheit. Es war nie schlimmer.
Das ägyptische Innenministerium hat trotz Bitte darum keine Stellungnahme zu den Aussagen von Aida Saifa Daula und der Mutter von Ziad al-Alami abgegeben. Ein Besuch im Gefängnis Burj al-Arab kann das nicht wettmachen.
Mehr Diktatur als Demokratie. Björn Blaschke berichtete über die Menschenrechtslage in Ägypten. Wer in Deutschland vergeblich Asyl beantragt hat, der muss theoretisch das Land verlassen. Bis das soweit ist, können die meisten Flüchtlinge aber in Freiheit leben, auch trotz der zahlreichen Verschärfungen des Asylrechts. Abschiebehaft ist auch jetzt nur eingeschränkt erlaubt und in der Regel nur bis zu 6 Monaten. Ganz anders sieht das in Japan aus. Da stecken abgelehnte Asylbewerber zum Teil über Jahre in Abschiebegefängnissen. Ohne Aussicht auf eine Lösung, egal ob Abschiebung oder Duldung. Das zermürbt natürlich, macht viele Migranten fertig, manche bringen sich deshalb sogar um. Unsere Japan-Korrespondentin Katrin Erdmann konnte jetzt ein Abschiebegefängnis besuchen und mit aktuellen und ehemaligen Inhaftierten sprechen.
Im Erdgeschoss vom Abschiebegefängnis in Ushiko, rund 50 Kilometer nordöstlich von Tokio gelegen, klingt es wie im Wellnessstudio. Das sei es zwar nicht, aber dennoch hätten es die Ausländer hier gut und das wolle man dem ARD-Hörfunk zeigen, sagt Daisuke Akinga von der Öffentlichkeitsarbeit. Derzeit sind fast 70% der 400 Plätze in dem Abschiebegefängnis belegt. Viele Treppen rauf und runter, Türen auf und zu und dann steht man in einem leeren Zellentrakt. Dort ist bereits alles vorbereitet. In einer Box liegt das heutige Mittagessen. In Ushiko wird frisch gekocht.
Hühnchen mit Tomatensauce und Gemüse, ein bisschen Mais, gekochter Spinat und Spaghetti mit Peperoni.
Dreimal am Tag geht die Klappe des Zimmers für das Essen auf und zu. Oft teilen sich bis zu 5 Personen über Jahre einen Raum. Zwischen den 3 Mahlzeiten haben die Geflüchteten Freizeit, dürfen ihre Zellen verlassen und auf dem kleinen Gang herumspazieren.
Dann können sie da hinten ihre Wäsche waschen. Dort sind auch Duschen und dann stehen hier 2 Telefone.
In Japan bleiben abgelehnte Asylbewerber im Durchschnitt 2 Jahre in Abschiebehaft. In Ushiko ist ein Fünftel der Männer schon mehr als 3 Jahre dort. Viele waren mehrfach in Haft. Gerade sind in Ushiko 30 Männer im Hungerstreik. Wieder mal. 2 Iraner erzählen, warum. Weil Tonaufnahmen nicht gestattet sind, Zitate der Mitschrift.
Wir werden hier nicht wie Menschen behandelt. Es gibt kein Internet, das Münztelefon ist so teuer, dass ich nur selten mit meiner Familie sprechen kann. Und wir haben ständig Angst, dass wir in den Iran zurück müssen. Was soll ich mit solch einem Leben?
Einer der beiden wiegt bei einer Größe von 1,67 Meter nur noch 52 Kilo. Auch in anderen der insgesamt 17 Abschiebehaftanstalten sind Menschen im Hungerstreik. Hassan hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Der Kurde sitzt im Happy Kebab in Saitama, einer Region etwa 1 Stunde nördlich von der Tokioter Innenstadt entfernt. Der 37-jährige Kurde lebt seit 16 Jahren in Japan. Damals, so sagt er, waren die Bedingungen gut. Er stellte einen Antrag auf Flüchtlingsschutz.
3 Jahre lang habe ich das versucht, aber er wurde immer wieder abgelehnt. Dann wurde ich festgenommen und kam in Abschiebehaft.
Seit 8 Jahren ist er frei. Frei, ja. Aber gefangen im japanischen Justizsystem.
Ich darf offiziell nicht arbeiten, also mache ich heimlich kleine Jobs. Davon lebe ich.
Mehr als 300 Geflüchtete sind inzwischen untergetaucht, führen in Japan ein Leben in der Dunkelheit, wie letztens eine japanische Tageszeitung schrieb. Welche Folgen ein solches Leben hat, lässt sich gut an Onur sehen. Der 40-jährige Kurde reiste 2004 mit einem Visum nach Japan ein. Alle Anträge auf Flüchtlingsschutz wurden abgeschmettert. Mehrfach saß er in Abschiebehaft. Als er dort erkrankte, habe ihm niemand geholfen, sagt er.
Die ärztliche Versorgung war ganz schlimm. Wie viele Leute da verrückt geworden sind. Man wird dort unmenschlich behandelt.
Onur hat ein Karihomen, eine vorübergehende Freilassung, weil er krank ist.
2-3 Mal im Monat gehe ich zum Arzt. Mir geht es körperlich und seelisch nicht gut. Ohne Medikamente kann ich nicht schlafen.
Dass die ärztliche Versorgung nicht so ist, wie sie sein sollte, räumt die Leiterin der Ausländerbehörde, Shoko Sasaki, im Club ausländischer Journalisten ein bisschen umständlich ein.
Insbesondere bei der medizinischen Versorgung habe ich nicht die Erkenntnis, dass die derzeitige Situation zufriedenstellend ist. Ich bin der Meinung, dass wir weitere Verbesserungen vornehmen müssen.
In anderer Hinsicht aber bleibt die Beamtin hart.
Unter den Ausländern gibt es welche, die immer wieder einen neuen Antrag auf Flüchtlingsanerkennung stellen, weil wir sie während der Bearbeitung ihres Antrags nicht abschieben können. Das ist sozusagen ein Missbrauch des Systems.
Im vergangenen Jahr hat Japan knapp 10.000 Menschen abgeschoben. Fast doppelt so viele sind ausreisepflichtig. Als Flüchtling anerkannt wurden 42 Menschen.
In ganz Japan, wohlgemerkt. Katrin Erdmann berichtete über die Situation von Geflüchteten in Japan. Als vor 2 Jahren Simbabwes Dauerdiktator Robert Mugabe entmachtet wurde, da feierten die Bürger tagelang auf den Straßen. Sie hofften auf den wirtschaftlichen Wandel, auf ein Ende der Korruption und auch auf ein bisschen Demokratie. Ziemlich schnell war klar, die Bürger hofften vergeblich. Die Korruption grassiert nach wie vor und die wirtschaftliche Situation, die hat sich sogar noch verschlimmert. Heute liegt die Inflation bei 500%, Strom und Wasser sind Mangelware. Und jeder zweite Simbabwer ist zurzeit von einer Hungersnot betroffen. Weihnachten in Simbabwe für die meisten Bürger alles andere als ein frohes Fest, wie Jana Gent berichtet.
In der evangelischen Kirche in Harare wird gesungen. Und so mancher ist in genau der richtigen Stimmung. So wie Thuli, die sagt, sie kommt in die Weihnachtsstimmung, sie fühlt sie schon.
Christmas is here. Okay, I'm now getting into the season now. I'm actually feeling it.
Aber Thuli ist eine der wenigen, die so voller Glück zu sein scheint. Die Simbabwer hatten alles andere als ein einfaches Jahr. Und das hört man ihnen an. Fanny Mapfumo ist arbeitslos und klingt richtig ernüchtert. Ich bin gar nicht sicher, ob ich Weihnachten feiere. Die ganze Wirtschaft ist ein Scherbenhaufen und ich konnte gar nichts sparen. Ich habe nicht mal genug Geld für die Busfahrt nach Hause und für Weihnachten schon mal gar nicht. Für mich hat Weihnachten den Wert verloren, den es früher hatte. Auch Edith Chiveshe spürt keine Vorfreude. Sie ist Lehrerin und ihre Gedanken kreisen um Probleme.
This Christmas 2019, it's a bit hard.
Dieses Weihnachten ist schwierig. Einfach alles ist teuer. Vor einem Jahr war das noch anders, aber inzwischen kostet der Bus dreimal so viel. Und wenn man zur Familie käme, würden alle erwarten, dass man Lebensmittel mitbringt. Aber die sind auch zu teuer. So richtig heimelig ist es auf den Straßen in Harare nicht. Hotels und Geschäfte sind weihnachtlich dekoriert. Auch in den Aulas der Schulen werden Weihnachtslieder gesungen. Und doch klingt Chinezani Twega pragmatisch. Er ist Vater von drei Kindern und arbeitet an der Universität.
What I expect for Christmas is basically family together.
Weihnachten ist ein Fest mit der Familie. Unter diesen traurigen Umständen jetzt erwarte ich die üblichen Schwierigkeiten. Die üblichen Schwierigkeiten, das heißt, alles ist teuer. Die Inflation liegt bei gut 500% in Simbabwe. Es mangelt an Wasser, an Strom, an Lebensmitteln, an Bargeld. Da verwundert es kaum, dass Menschen wie der Kioskbetreiber Trevor Wimbelela sich auch nicht besonders auf das neue Jahr 2020 freuen.
My expectations for 2020.
Ich erwarte von 2020, dass es vielleicht wieder Arbeit gibt. Ich habe die Hoffnung in die Politik und die Wirtschaft von Simbabwe aber aufgegeben.
Political, social and economic situation of Zimbabwe.
Ähnlich klingt Fanny Mapfumo. Der arbeitslose Elektriker geht davon aus, dass er sich weiter durchkämpfen muss. Er fragt sich, was er dann wohl tun wird, um Geld nach Hause zu bringen.
For 2020, I just say, it's all about me hustling. What is it that I'm going to be doing to put money on the table?
Nicht nur Lebensmittel sind teurer geworden, auch Dienstleistungen kosten. Eltern müssen ab Januar das 3- bis 5-fache an Schulgebühren zahlen wie bisher. Das Kind von Joyce Jera geht noch zur Grundschule, aber trotzdem sagt die Mutter das hier. 2020 wird heftig, weil die Schulgebühren enorm gestiegen sind. Einige haben Kinder, die jetzt zur Uni sollten. Auch ich müsste jetzt die Gebühren einplanen, aber ich kann sie nicht bezahlen. Die Sonne scheint in Harare und doch sind Sorgenfalten auf den Gesichtern der Menschen. Da überrascht es schon, dass die Schneiderin Flossi Chimunkagara nach vorne blickt. Es wäre ein Traum, sagt sie trotzig, aber sie würde 2020 gern ein Auto kaufen.
For next year, yeah, it might seem like a dream or something, but I'm expecting to buy a car.
Eher positiv klingt auch Makani Mosofa, Pastor der evangelischen Kirche in Harare.
Zimbabwe at the moment unfortunately is in a very difficult scenario.
Die Situation von Zimbabwe ist leider sehr übel. All die Schwierigkeiten der Menschen lasten auf der Feierstimmung. Die Leute kämpfen jeden Tag. Trotzdem sind wir nicht verbittert. Wir werden weiter die guten Botschaften von Jesus verbreiten. Wir feiern, auch wenn die Zeiten schwierig sind.
Declare the good news of Jesus. We will celebrate regardless of the hard times.
In seiner Kirche jedenfalls können die Menschen auch mal ihre Sorgen kurzzeitig vergessen, denn hier klingt es tatsächlich wie Weihnachten.
Aber das geht in Simbabwe nicht vielen so angesichts von wirtschaftlichen Sorgen, von Hunger und von Armut. Hier übernimmt gleich meine Kollegin Bettina Köster mit Campus und Karriere. Mehr Achtsamkeit, weniger Stress, Strategien gegen digitale Reiz- und Informationsflut ist dann das Thema. Und das war's von uns, von Eine Welt. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.